Hörerinnen und Hörer am Radio. Ich möchte Ihnen zu Beginn dieses Jahres ein frohes, ein gesegnetes, ein gutes neues Jahr wünschen und hoffe, dass sich viele Ihrer Wünsche auch erfüllen werden. Die Weihnachtsoktav ist geprägt von einer inneren Spannung, die auf den ersten Blick gar nicht auffällt. Da gibt es die liebliche Seite dieser Tage, in deren Mittelpunkt die Feier der Geburt des wehrlosen Gotteskindes steht. Und es gibt die andere Seite blutiger Gewalt. Denn innerhalb von nur 5 Tagen begeht die Kirche 3 Märtyrerfeste. Es beginnt mit dem Gedenken an den religiös motivierten Mord an Stephanus. Religiöse Intoleranz zeigt hier ihre hässliche Fratze. Es geht weiter mit dem Fest der unschuldigen Kinder, bei dem wir konfrontiert werden mit der Mordtat des Herodes, der einen möglichen Königskonkurrenten, wenn nicht für sich, so doch für seine Familie aus dem Weg räumen möchte. Und schließlich begegnet uns in Thomas Becket ein Märtyrer, der die Rechte der Kirche gegen die übergriffige Anmaßung der Staatsmacht in Gestalt seines früheren Freundes, König Heinrich II. Von England, verteidigt. Und bei der Weihnachtsvesper am 29. Dezember 1170 im Don zu Canterbury ermordet wird. Erwähnt sei noch, dass etwa noch 300 Jahre nach Stephanus Christen immer wieder Opfer staatlicher Intoleranz werden. Später werden sie leider Gottes immer wieder auch Täter religiös motivierter Verfolgung. Wie sieht die Situation heute aus? Es vergeht kaum ein Tag, an dem nicht von Massenmorden islamistischer Terroristen berichtet wird. Überwiegend sind muslimische Glaubensbrüder betroffen, aber die Gewalt richtet sich ganz gezielt auch auf unzählige Christen. In Erinnerung sind uns sicher noch die Anschläge auf Besucher der Weihnachts- und Neujahrsgottesdienste der letzten beiden Jahre in Ägypten. Aber auch in diesem Jahr wurden, wie Sie gehört haben, in Nigeria Dutzende von Christen nach dem Besuch von Weihnachtsgottesdiensten in die Luft gesprengt. Uns muss bewusst bleiben, dass es nicht einfach der Islam ist, der solche Verbrechen begeht. Aber leider steckt dahinter eine der möglichen Ausformungen des Islam, bei denen man sich auf Stellen des Koran beruft, die Gewalt gegen Ungläubige rechtfertigen. Das überkonfessionelle christliche Hilfswerk Open Doors beschreibt die derzeitige Situation so: 80-90% aller aus religiösen Gründen verfolgten Menschen sind Christen. Vorsichtige Schätzungen gehen von 80-120 Millionen weltweit aus. Auf dem Index der Verfolgerstaaten nimmt Nordkorea den ersten Platz ein, gefolgt von Iran, Afghanistan, Saudi-Arabien und insgesamt 50 weiteren, fast alles islamisch dominierten Ländern. All das zeigt, dass Religionsfreiheit für uns und in Europa ein nicht in Frage gestelltes Grundrecht in vielen anderen Ländern alles andere als selbstverständlich ist. Doch wie kam es im christlich geprägten Westen dazu? Muss man nicht sagen, dass dieses Grundrecht erst gegen die christliche Religion, besonders auch in ihrer katholischen Ausprägung, durchgefochten werden musste? Mir scheint, dass man die Frage weder mit einem einfachen Ja noch mit einem einfachen Nein beantworten kann. Daher will ich einmal versuchen, wie es in der Kürze der Zeit möglich ist, den Weg zur Religionsfreiheit unserer westlichen Zivilisation in Grundzügen nachzuzeichnen. Im Römischen Reich zur Zeit Jesu war Religions- und Kultfreiheit im Prinzip gegeben, allerdings unter einer Bedingung. Man musste bereit sein, den staatstragenden Kaiserkult als Ausdruck der Loyalität gegenüber der römischen Besatzungsmacht mitzuvollziehen. Allerdings gab es eine Ausnahme. Für die einzige monotheistische Religion damaliger Zeit, das Judentum, war es ausgeschlossen, irgendeinem Menschen, und sei er der Kaiser, kultische und damit göttliche Ehrungen zu erweisen. Immerhin verstanden sich die Römer dazu, dem Judentum den Status einer Religio licita, einer erlaubten Religion, zu geben und so die Juden vom Staatskult auszunehmen. Dieses Vorrecht besaßen die Christen nicht, und so waren sie, die im Vergleich etwa zum Judentum wesentlich loyaler, auch dem heidnischen Staat gegenüber waren, allerdings wie die Juden nicht um den Preis der Teilnahme am Kaiserkult, in regelmäßigen Abständen scharfen Verfolgungen ausgesetzt. Das hier sichtbar werdende Prinzip, das im Übrigen für alle antiken und im Grunde menschheitlichen Kulturen galt, dass nämlich der Staat die Religion in den Dienst für seine Zwecke nimmt, änderte sich auch mit dem großen Umschwung im vierten Jahrhundert nicht. Mit dem sogenannten Mailänder Edikt aus dem Jahr 313 wurde auch das Christentum zur Religio licita. Diese Vereinbarung zwischen den beiden Kaisern Konstantin und Licinius klingt so modern, dass ich sie ausführlich zitieren möchte. Nachdem wir beide, Kaiser Konstantin und Kaiser Licinius, durch glückliche Fügung bei Mailand zusammenkamen, um zum Wohle aller zu regeln, sowohl den Christen als auch allen Menschen freie Vollmacht zu gewähren, ihre Religion zu wählen, damit die himmlische Gottheit uns und allen gnädig gewogen bleiben kann. Wir sind seit langem der Ansicht, dass Freiheit des Glaubens nicht verweigert werden sollte. Vielmehr sollten jedermann seine Gedanken und Wünsche gewährt werden, sodass er in der Lage ist, geistliche Dinge so anzusehen, wie er selbst es will. Darum haben wir befohlen, dass es jedermann erlaubt ist, seinen Glauben zu haben und zu praktizieren, wie er will. Freilich, so modern der Text klingt, aus dem Jahre 313, erkennt noch lange keine Trennung von Kirche und Staat, was als konstitutiver Bestandteil wahrer Religionsfreiheit anzusehen ist. So begann es schon unter Kaiser Konstantin und wurde fortgesetzt von seinen Nachfolgern, zumal seit der Dekretierung des Christentums als Staatsreligion im Jahre 380 durch Kaiser Theodosius, dass die religiöse Einheit des Glaubens als entscheidendes Mittel galt, die politische Einheit des Reiches zu wahren und zu fördern. Die so entstandene Reichskirche verhielt sich über Jahrhunderte hinweg ambivalent. Zum einen begrüßte und suchte man die Unterstützung des Staates in vielerlei Hinsicht zum Aufbau einer christlichen Gesellschaft. Leider aber auch immer wieder bis hin zur Unterdrückung religiös Andersdenkender. Auf der anderen Seite suchte man, sich auch immer wieder aus staatlicher Umklammerung und Bevormundung zu befreien. Thomas Becket ist in dieser Hinsicht eine exemplarische Gestalt. Dies gilt insbesondere für die katholische Kirche, da die Ostkirche weitaus mehr verbandelt und abhängig war und im Übrigen ist von den jeweiligen politischen Machthabern als die Westkirche. Auch Martin Luther und die Reformation änderte daran im Prinzip zunächst einmal nichts. Es ist einer der bis heute kolportierten Geschichtsmythen, dass Luther ein Vorkämpfer für die Freiheit des Gewissens und die Befreiung aus kirchlicher Bevormundung gewesen sei. Das ist historisch einfach falsch. Die Freiheit des Gewissens, die er für sich beanspruchte, war er mitnichten bereit, auch anderen zu gewähren. In dem Maße, wie sich seine Reformbewegung etablierte, und das verlief bei weitem nicht immer mit friedlichen Mitteln, schon im Zuge der Einführung der Reformation in bestimmten Landstrichen oder Städten waren Gewalt und Zwang an der Tagesordnung, zeigte auch er sich als ein Kind seiner Zeit. Das heißt, er griff auf die Unterstützung der fürstlichen Staatsmacht zurück, zur Unterdrückung jener, die etwa am alten katholischen Glauben festhalten oder eine andere Form des neuen reformatorischen Glaubens, etwa, wie er es bezeichnete, in der Form des Schwärmertums praktizieren wollten. Allerdings war mit der Reformation nun doch etwas Neues in die westliche Christenheit eingedrungen, der zwar historisch nicht belegte, aber die Sache auf den Punkt bringende Satz »Hier stehe ich und kann nicht anders« war zu einer Massenbewegung geworden und nicht mehr aus der Welt zu schaffen. Was nun folgte, war eine Jahrhunderte andauernde Selbstzerfleischung der Christen in den Konfessionskriegen. All dessen müde entwickelte erst die Aufklärung, übrigens in ihren guten Gedanken ein Kind des Christentums, sie entwickelte im 18. Jahrhundert die Ideen von Toleranz und Religionsfreiheit, wie wir sie heute kennen, schlug aber in Gestalt der Französischen Revolution in brutalste Formen der Unterdrückung des christlichen Glaubens um. Dieses Trauma einer entfesselten Gewaltorgie gegen alles Christliche, dann auch die Tatsache, dass die liberalen Ideen im 19. Jahrhundert in der Regel mit glaubens- und kirchenfeindlichen Polemiken einhergingen, und nicht zuletzt die Ansicht, Toleranz sei nur möglich, wenn man Wahrheitserkenntnis des Menschen nicht für möglich und daher alle religiösen Überzeugungen für gleich wahr und gleich falsch hält. All das waren Gründe, warum sich besonders die katholische Kirche so lange so schwer tat, Religionsfreiheit im modernen Sinn anzuerkennen. Für sie war eine der entscheidenden Fragen, ob der religiöse Irrtum eigentlich ein eigenes Existenzrecht besitze oder nicht auch der Staat verpflichtet sei, die religiöse Wahrheit zu fördern und dem Irrtum keinen Platz auf dem eigenen Territorium zu gewähren. Dies war die seit 1,5 Jahrtausenden über alle Konfessionsgrenzen hinweg vertretene und praktizierte Anschauung. Um es kurz zu machen, erst mit dem am 7. Dezember 1965 auf dem Zweiten Vatikanum verabschiedeten Dekret über die Religionsfreiheit, Dignitatis Humanae, änderte sich dies. Man griff gewissermaßen auf die Praxis der Märtyrerkirche der ersten Jahrhunderte zurück. Nicht Unterstützung des Staates, sondern Gewissensfreiheit zur Ausübung der eigenen christlichen Überzeugung hatte man damals in den ersten drei Jahrhunderten gewollt. Es setzte sich so endlich die Erkenntnis durch, dass der Staat weder die Möglichkeit noch die Kriterien hat, zu entscheiden, was religiös wahr sei und was nicht. An die Stelle des Rechtes der Wahrheit wurde das Recht der Person gesetzt, nämlich das Recht, sich aus persönlicher freier Wahl dem einen oder dem anderen oder auch gar keinem Bekenntnis anzuschließen. Ihren Wahrheitsanspruch hat die Kirche damit nicht aufgegeben, wohl aber eine falsche Vorstellung über die Aufgaben des Staates. Dieser hat nicht einer bestimmten Religion oder Weltanschauung zu dienen, wohl aber die Freiheit der Religionsausübung und des Gewissens in den Grenzen von Sitte und Anstand zu gewähren. So ist die Kirche über viele Umwege zu ihrem eigensten Ursprung zurückgekehrt. Die Trennung von Kirche und Staat sowie die Anerkennung von Gewissens- und Religionsfreiheit ist schon im Neuen Testament angelegt, etwa mit dem Wort Jesu: Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Aber auch in dem, was uns das Neue Testament lehrt, über die Würde des Menschen unabhängig von seinen Überzeugungen. Gott, der uns gewürdigt hat, in seiner Menschwerdung einer von uns zu werden, um alle Menschen zum Heil zu führen, legt damit die Initialzündung für das, was wir in moderner Sprechweise Menschenwürde und Menschenrechte nennen. Und so ist es eben kein Zufall, dass sich dieses Freiheitskonzept, wenn auch über einen langen Zeitraum und viele Irrungen und Wirrungen hinweg, gerade im christlichen Kulturraum durchgesetzt hat. Ob dies im islamischen Raum mit seiner in der Religion selbst angelegten, unzertrennlichen Einheit von Staat und islamischem Glauben je wird realisiert werden, ist zumindest sehr fraglich. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich denke, wir alle dürfen und wir sollen sehr dankbar sein über die Freiheit, wie sie sich in unserem Kulturraum entwickelt hat. Eine Freiheit, die wir inzwischen geerbt haben, aber die wir auch für die Zukunft werden verteidigen müssen. Ich wünsche Ihnen in dieser weihnachtlichen Zeit und noch einmal für dieses neue Jahr den Segen des dreifaltigen Gottes, der alle Menschen in ihrer Würde respektiert, in dem all unsere Würde ihren Ursprung hat. Und so segne sie alle der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.